genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital Business Analyst und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tacheles. Trends, Analysen und Klartext. Ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge Tacheles, denn wir sind, wie ihr sehen könnt, ihr, die das nur hört, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sag's euch gleich. Wir sind heute nicht im Jedi in Jena, wir sind im wunderschönen Dachau bei Ludwig Meister. Ludwig Meister gibt es seit 1939 und gehört zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für Antriebstechnik, ist spezialisiert für Werkzeugtechnik, ihr seht schon und ihr hört es jetzt, ich muss ablesen, weil das ist eine ganze Menge, Fluidtechnik und aus Tradition fortschrittlich. Das ist ein Claim, über den wir heute noch sprechen werden. Und das werde ich natürlich nicht alleine tun, sondern mit meinem heutigen Gast, mit Max Meister. Ich begrüße dich im Handelskraft Digital Business Talk, Max.
Ja, super, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Max, wir haben uns heute das erste Mal gesehen. Wir kennen uns auch noch nicht so richtig, aber wir haben schon mal was miteinander zu tun gehabt. Und zwar warst du 2020 bei der B2B DMC als einer der Vorreiter für Supply Chain Management. Und auch deswegen sind wir heute hier. Ludwig Meister, du hast uns eben schon durch eure heiligen Hallen geführt. Erzähl doch mal, was Ludwig Meister macht, was du machst und vor allem, was ihr anders macht als andere.
Also, wir sind ein technischer Großhändler, das heißt, wir kaufen Industrieprodukte wie beispielsweise Kugellager, was in die Inline-Skates gehört, ich sag mal palettenweise und verkaufen es in kleinen Portionen weiter an die Industrie. Und da gibt es zwei unterschiedliche Kundensegmente. Das eine ist, wenn Kunden Produkte brauchen, die kaputt gegangen sind, also das nennt man Instandhaltung. Und das andere ist OEM, also wo wir in die Fertigung reinliefern. Und für uns ist der größere Teil das Thema Fertigung. Wir machen insgesamt 125 Millionen Euro Umsatz, klassischer Familienbetrieb. Und ich darf das Ganze zusammen mit meiner Schwester leiten. Also wir sind beide CEO. Und ich kümmere mich, um das Thema Vertrieb, IT, Logistik, Einkauf und Werkstatt.
Also eine ganze Menge. Und bevor wir in die heiligen Hallen gegangen sind, hast du uns auch ganz stolz einen Award gezeigt, den ihr letztes Jahr gewonnen habt. Erzähl doch mal, um was es da geht bei dem Award.
Also das ist aus meiner Sicht, das ist der Supply Chain Award. Der wird verliehen von PwC und von der Logistik heute. Und jeder, der so ein Nerd ist wie ich, für den ist das praktisch der Oscar. Und du hast vorher gesagt, 2020 habe ich da schon über das Thema auf eurer Konferenz gesprochen. Und es ist eigentlich noch länger her, als wir angefangen haben mit dem Thema. Und Supply Chain Management bedeutet ja, wie stellt man die Versorgung sicher über die ganzen Stationen vom Hersteller bis zum Endkunden. Und da gehören so viele Disziplinen dazu, dass das aus meiner Sicht wirklich schwer ist, das richtig gut zu machen. Und du hast vorher gefragt, wie differenzieren wir uns, was machen wir anders? Meiner Auffassung nach haben wir ein sehr gutes Supply Chain Management. Also wir haben es wirklich tief digitalisiert im Einkauf. Wir haben, wie ihr gesehen habt, viel automatisiert in der Logistik. Und auch zum Kunden hin haben wir die Kommunikation automatisiert. Und das sind so die einzelnen Bausteine, was aus meiner Sicht den Unterschied ausmacht. Alles das heißt, klar. Ich erzähle aber das Gleiche jetzt auch schon ein bisschen länger, aber das ist das Thema, für das wir brennen.
Ja, also dass du auf jeden Fall dafür brennst, davon konnte ich mich eben schon selbst überzeugen. Und bevor wir weiter in das Supply Chain-Thema einsteigen, kommt jetzt das, was Handelskraft-Fans schon kennen. Wir starten nämlich mit unserer ersten Rubrik.
Sprint Planning.
Im Videopodcast ist das Sketch the Sound. Lieber Max, was jetzt gleich passieren wird. Es wird gleich Musik eingespielt und ich bitte dich, den Stift hast du schon, sehr gut, die Augen zu schließen und mit dem Stift einfach den Flow der Musik zu folgen und zu skribbeln, was du fühlst.
Okay, ich könnte das auch mit offenen Augen, das würde ähnlich ausschauen, aber ich versuch's, ja.
Alles klar, dann sag ich Musik ab.
We'll be right back.
Ja, sehr nice.
daran erkennt man schon meine Hobbys, gut, ja.
Ja, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Also ihr Lieben, die ja nur den Podcast hört, ich versuche das trotzdem jetzt mal kurz zusammenzufassen. Und zwar ist das so eine Mischung aus Struktur- und Strategie-Meeting. Dann habe ich da Linien drauf, das könnte auch ein EKG im Krankenhaus sein. Und natürlich den großen Check.
Ja.
Ganz unten. Lass mal gucken, wie viel davon. Ach, Ausrufezeichen. Ein Ballon sehe ich da auch noch. Okay, ja, danke fürs Zeigen. Wild.
Ja, also.
Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Und wir machen auch gleich weiter zu dir. Und zwar kommt jetzt unser Entweder-Oder-Spiel. Ich werde dir jetzt 5 kurze, knackige Entweder-Oder-Fragen stellen. Und ich möchte dich bitten, auch so spontan wie möglich einfach nur das eine oder das andere zu benennen, was du mehr fühlst. Okay?
Mhm.
Alles klar. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Zettelwirtschaft oder To-Do-App?
To-Do-App.
Urlaub. Jedes Jahr dasselbe Ziel oder immer was Neues?
Meistens was Neues.
Tanken oder laden?
Tanken.
Krimi oder Komödie?
Krimi.
Krimi. Alles klar. Ich verarbeite das gerade und wir werden mal gucken, ob wir da auf das eine oder andere nochmal zu sprechen kommen. Ich hoffe, dass wir nicht auf Krimis zu sprechen kommen, aber wenn nicht, dann können wir bestimmt auch noch was draus lernen.
Daily Scrum.
So, Max, genug zur Vorrede. Jetzt bist du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gefragt. Denn in unserer nächsten Rubrik passiert Folgendes. Ich möchte dich bitten, einen Begriff, ein Buzzword so zu erklären, dass es auch jemand, die oder der gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, versteht. Das heißt, so einfach wie möglich, natürlich auch nicht mit anderen Buzzwords erklären, am besten in Metaphern oder Analogien. Und wenn dir doch ein Buzzword über die Lippen rutschen sollte, habe ich unseren Buzzword-Buzzer dabei, den ich drücken werde, um dich dann zu bitten, das wiederum Buzzword nochmal zu erklären.
Okay.
Okay. Dann geht's los. Und zwar haben wir uns ja im Vorfeld auf den Begriff Value Pool geeinigt. Leg los.
Value Pool sind die Bereiche, wo man einen Mehrwert entweder für Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten entstehen lässt. Also vielleicht noch ein Beispiel. Bei Apple ist es zum einen vielleicht die Produkte selber, die Hardware, kann aber auch der Apple Store sein und in Richtung Lieferanten könnte es aber auch, ja, ich sag mal, Vereinfachungsprogramme oder ähnliches sein, sodass sich die Zusammenarbeit verbessern kann.
Ja, das war auf jeden Fall kurz und knackig. Warum braucht es dafür diesen Begriff? Also, wer hat sich das ausgedacht?
Das hängt hinter dir. Ich habe da gerade ein Mini-Studium gemacht bei der Hand der Harvard Business School. Und da war das eben ein Thema. Und das hat mich schon ein bisschen gepackt, weil es, finde ich, ein zusätzliches Strategietool ist, wo man eben sich überlegen kann, nicht nur, wo kann ich einen Mehrwert generieren oder wo fällt es mir einfach, Mehrwert zu generieren, sondern vielleicht, wie kann ich auch Mehrwert aus den Bereichen untereinander verschieben. Und das ist zum Beispiel das, was Apple gerade halt macht mit dem Verschieben in Richtung App Store, um einfach andere Erlösmodelle zu machen. Und jetzt hat einfach auf den Großhandel übersetzt. Wir haben ja ein super traditionelles Geschäftsmodell und es ist für uns sehr schwer, auch die Sachen, die wir wirklich gut machen, als Dienstleistungen und Services zu verkaufen. Und deswegen treibt mich das Thema ein bisschen um.
Ja. Was würdest du sagen, woran liegt das hauptsächlich, dass es euch schwerfällt, weil die Menschen, für die es relevant ist, noch nicht so weit sind? Oder?
Nee, ich glaube, ich kann da nur jetzt von mir sprechen, wenn ich beim Kunden bin und ich sehe, der braucht für 1 Million Euro Kugellager, dann will ich diesen Auftrag unbedingt bekommen. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel so ein paar Dienstleistungen, die wir hier machen, unten recht kostengünstig anbieten können, dann verrechne ich das auch bei mir immer noch ein bisschen mit dem Produktpreis. Und ich glaube, da geht es vielen anderen Großhändlern auch so. Und wir kommen halt aus der Welt des Produktpreises. Wie das allerdings in 5 Jahren ausschaut, wissen wir natürlich nicht.
Okay. Dann lass uns doch da gleich mal weitermachen. Das klingt ja so, dass da noch Aufholbedarf ist. Eine weitere Frage, die ich natürlich dabei habe, ist, was sind denn noch so andere? Ich habe es Tops und Flops genannt, ne? Wir müssen das gar nicht so überdramatisieren, aber was sind denn aus deiner Sicht aktuell so die größten Tops, aber auch die größten Flops für Unternehmen beim Thema Supply Chain Management?
Also ich glaube, dass sich viele Unternehmen noch nicht ausreichend mit dem Thema Risikomanagement beschäftigen. Das ist ein Bereich, den wir gerade wirklich ganz aktiv aufbauen, weil einfach die weltwirtschaftliche Lage so unsicher ist, dass das, finde ich, definitiv ein Muss ist für die Zukunft. Deswegen würde ich das Stand heute aber eher als Flop bezeichnen, weil das machen weniger. Mhm. Und ich glaube, hier kann man auch über KI wirklich spannende Sachen angehen und auch über normale Analysemethoden. Also das ist ein Bereich, der mir fehlt. Und was mir auch noch fehlt, ist, ein gutes Supply Chain Management lebt von Transparenz. Mhm. Das heißt, die Daten, die wir generieren, schicken wir über APIs oder halt über Schnittstellen an unsere Kunden.
Ich war kurz davor, aber danke, dass du es noch erklären hast.
Genau. Und genauso will ich aber auch Daten, die meine Lieferanten erzeugen, auch gerne bei uns im ERP nutzen, weil davon profitiert aus meiner Sicht die gesamte Supply Chain. Und indirekt hat das auch wieder dann mit Risikobewertung zu tun, weil wenn ich Transparenz und gute Daten habe, das reduziert einfach für alle Partner, die in der Supply Chain sind, das Risiko.
Ja, da hast du mir die perfekte Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage. Bevor ich dazu komme, hättest du vielleicht auch noch einen Top, weil das waren jetzt eher so zwei Flops.
Also ich glaube, also was auf jeden Fall top ist, ist, dass das die ganze Branche offen ist für die Nutzung von KI und auch da wirklich Chancen sehen und nicht sofort nur Angst haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade in Europa sehr relevant, weil uns darf das nicht nochmal passieren, dass wir einen Trend so massiv verschlafen oder auch ausgeblockt werden durch DSGVO oder durch den KI-Act, AI-Act, glaube ich, heißt der.
AI-Act, ja.
Genau. Also das, da sehe ich viele Firmen, die da echt Chancen sehen. Das ist für mich, da habe ich viel Hoffnung, ja.
Ja, wenn du sagst, wieder verschlafen, welche Innovation oder welchen Trend meinst du da konkret?
Also ich finde tatsächlich in dem Fall verschlafen haben wir das ganze Thema Datenschutz nicht, aber das hat uns das Leben sehr schwer gemacht und ich finde, also bei Facebook und Amazon hat jeder Double Opt-in gemacht und ähnliches und da haben einfach viele kleine Firmen echte Nachteile mitgenommen und die Vorteile, die man sich erhofft hat davon, sind aus meiner Sicht nicht eingetreten. Also das ist nicht verschlafen, sondern echt falsch gemacht und allgemein zum Thema verschlafen, ich glaube schon, dass wir gucken müssen, dass wir die Infrastruktur, die wir heute so nutzen, vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sehen. Weil, also klar, ich nutze Microsoft jeden Tag und wahrscheinlich sind auch irgendwelche Sachen bei mir, bei Amazon Web Services oder AWS. Aber sich ein bisschen darauf zu konzentrieren, manche Sachen vielleicht auch einfach selber zu machen und selber zu entwickeln und wirklich die Hand drauf zu haben, das ist aus meiner Sicht zu wenig passiert,
ja. Ja, sehe ich genauso. Sehen wir übrigens auch genauso an der Stelle. Kleiner Spoiler für euch. Es wird bei uns ein Webinar geben zu dem Punkt, wie mache ich denn was selber gerade jetzt auch mit den US-amerikanischen, Gegebenheiten. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und im Deadline-Roulette spricht Sam auch mit Sven Petzold über den UAI-Act. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Wieder zurück zu uns. Du hast jetzt schon viel von Daten gesprochen. Wenn wir das jetzt wieder zurückbringen in unser Thema, was erlebst du denn so in der Praxis, wo scheitern die meisten Unternehmen bei sauberen Daten, bei dem Punkt?
Also da kann ich jetzt nur sagen, was ich sehe. Also bei uns ist das in dem Fall nicht das Problem. Ich sehe halt einfach viele Silos. Also das heißt, ich habe vielleicht ein ERP und eine Datenbank, dann habe ich Marketing Automation, dann habe ich vielleicht eine Einkaufssoftware. Ich habe viele Schnittstellen. Ich muss viele Sachen synchronisieren, auch wenn vielleicht das CRM dann automatisch gesynkt wird oder abgeglichen wird. Aber das ist aus meiner Sicht einfach eine sehr schwierige Voraussetzung, weil du viel Arbeit immer machen musst, bevor du überhaupt loslegen kannst. Also das ist ein bisschen meine Erfahrung. Und das andere ist schon, also in meiner Branche ist ein CSV-Upload immer noch ist ein mega Ding. Und da denke ich mir halt, das kann eigentlich auch nicht der richtige Weg sein.
Ja, okay. Du hast uns vorhin bei der Führung auch gesagt, dass das bei euch anders ist, ne? Dass ihr alles aus einem Guss sozusagen habt. Wie seid denn ihr da hingekommen? Ich meine, ich habe vorhin eingangs gesagt, euch gibt es seit 1939. Ihr seid jetzt, du und deine Schwester, die dritte Generation. Ja. Ist da jetzt auch nicht so super normal, dass so ein traditionsreiches B2B-Unternehmen so weit ist?
Also tatsächlich, da glaube ich, haben wir einfach, meine Schwester und ich, auf ein super Fundament aufbauen können, weil unser Vater hat schon relativ früh zum Beispiel ein Produktdatenmanagement-Team eingeführt, also wirklich schon früh, also wahrscheinlich 20 Jahre her.
Krass, okay.
Und wir haben auch früh verstanden, dass wir selber Software bauen sollen in Kombination mit dem ERP und unserer Datenbank, um uns bei manchen Sachen selber zu helfen, weil ich halt einfach nicht immer auf einen Consultant warten kann und dann der braucht schon einen Tag, bis er das Problem verstanden hat. Mhm. Und dementsprechend, wir haben halt früh angefangen und haben die Vorteile gesehen, dass das jetzt so, ich sag mal, reibungslos alles aus einer Hand kommt. Das haben wir am Anfang nicht als Meisterstrategie gehabt, sondern das hat sich dann in dem Projekt oder in den Projekten ergeben.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt aus Tradition fortschrittlich. Was glaubst du, wo kommt das her? Also wenn du auch sagst, dass dein Vater da schon sehr früh dran war, wie kam das?
In dem Fall, glaube ich, liegt es an dem Thema Neugierde. Also wirklich gucken, wie machen andere Firmen das, wie, was macht der Benchmark. Das hat mein Vater schon oder unser Vater schon gemacht und das machen wir heute auch. Das finde ich einfach mega wichtig. Also ein Beispiel, ich war schon, ich glaube, 2015 oder 2014 auf der ersten K5 damals.
Ah ja.
Und das, ich fand das halt zur Inspiration total interessant, wie machen andere E-Commerce-Firmen das. Hm. Und das ist das eine, ja, Neugierde, schauen, wie will man es machen. Und dann aber schon dieser kontinuierliche Drang nach Verbesserungen. Also das, ich sag mal, das Großhandelsgeschäft, wir optimieren hier auf Sekunden. Und wenn man irgendwo sagt, ich kann mir den Klick sparen oder ich muss hier nicht mehr synchronisieren oder ich habe zum Beispiel die Daten nur noch an einer Quelle und muss nicht immer 8 APIs bauen, das ist, glaube ich, einfach Kern unseres Geschäfts, wirklich optimieren, immer in ganz kleinen Schritten schauen, wie man besser wird. Mhm. Und das in Kombination hat uns, glaube ich, dahin gebracht, wo wir heute sind. Eigentlich einfach.
Klingt banal, aber meine nächste Frage, die geht schon so ein bisschen in die Richtung, ihr macht das ja nicht alleine, ne? Also klar, seid ihr die Leuchttürme, die das wollen und so weiter. Ich habe vorhin auch bei der Führung gesehen, ihr habt eigentlich sämtliche Generationen an Mitarbeitenden hier. Wie schafft ihr das denn, alle Generationen auch davon zu überzeugen?
Also ich glaube, dass aktuell für die Belegschaft das Change oder das Veränderungsthema schon sehr belastend ist, weil wir sehr viel gemacht haben. Das kriegen wir auch an Feedback. Ich sehe es ja auch an den Kununu-Bewertungen, sieht man, da sind wir jetzt von 4,8 auf 4,4 Sterne runter. Man merkt schon, es sind einzelne kritische Stimmen und wir reden ja mit den Kolleginnen und Kollegen auch. Also das heißt, das wollte ich nur vorweg schicken. Ich glaube, das ist eine echte Belastung für die Belegschaft, weil wir eben so viel machen. Ja? Mhm. Aber wir sind halt als Geschäftsleitung der festen Überzeugung, dass man das machen muss, damit wir uns zukunftsfähig aufstellen. Also es gibt keine Alternative dazu. Wie schaffen wir es trotzdem, dass relativ viele Projekte auch wirklich umgesetzt werden? Und wie kriegen wir das Vertrauen von den Mitarbeitern? Ich glaube, über die Historie. Also weil wir halt einfach Projekt für Projekt für Projekt durchgegangen sind. Und klar sind da welche dabei, die klappen nicht, aber ein Großteil hat schon geklappt. Hm. Und im Vergleich zu früher schließen wir auch viele Projekte echt ab. Das war eine große Schwäche bei uns immer, dass wir immer eigentlich, das haben wir 80% fertig gemacht. Mhm. Und die letzten 20 haben wir dann gesagt, ja, machen wir halt irgendwann mal. Aber das ist für die Mitarbeiter sehr wichtig, dass man Projekte wirklich abschließt. Und das, glaube ich, hilft. Genau.
Ja. Also, lass mal noch kurz bei den Mitarbeitenden bleiben. Du hast auch eingangs schon erwähnt, dass mit KI, vor allem mit KI, natürlich sehr viel möglich ist. Und bei der Führung vorhin hast du auch zu uns gesagt, dass du gerne natürlich noch viel mehr automatisieren möchtest. Ich habe dich auch dort schon gefragt, ob deine Mitarbeitenden davon wissen, was sie davon halten. Lass mal dem Publikum noch teilen, was die Antwort war.
Also mein Ziel für die Kommissionierung selber ist auf jeden Fall ein Dark Warehouse. Das heißt, dass da nur noch Roboter arbeiten. Allerdings sind wir davon natürlich auch noch weit weg. Und was man, finde ich, bei Automatisierung immer beachten muss, ist, nur weil man zum Beispiel den einen Prozess am Ende komplett automatisiert hat, heißt es ja nicht, dass am Anfang zum Beispiel nicht noch mehr Arbeit reingesteckt werden muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Pick-Roboter anschaue, Da kann gut sein, dass wir im Wareneingang Dosiermaschinen haben müssen, die Tüten abpacken und ähnliche Geschichten. Das heißt, ich spare mir in Summe gesehen Zeit, aber ich verschiebe vielleicht auch einfach nur Arbeit. Mhm. Und grundsätzlich war das so, jedes Automatisierungsprojekt haben wir auch gesagt, wir kündigen deswegen die Mitarbeiter nicht, weil ich das auch nicht, also ich könnte es nie mit mir vereinbaren, dass ich sage, also die nächsten 2 Jahre werden sehr anstrengend, aber die gute Nachricht ist, wir brauchen dich dann nicht mehr. Und deswegen sowas, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben eher das andere Ziel ist, dass wir eben wachsen wollen, ohne zusätzliches Personal einstellen.
Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Top. Also auch wie transparent, sind wir wieder beim Thema, du damit umgehst. Lass nochmal ganz kurz zurückgehen auf diesen Award. Ne? Wir haben jetzt zwar schon darüber gesprochen, was der ist und dass den nicht so viele bekommen. Und ich würde jetzt gerne noch mal mit dir darüber sprechen, für was genau ihr den bekommen habt. Mhm. Weil das ist ja auch, finde ich, ein absoluter Top bei dir, bei euch.
Ja, genau. Also das ist mein wichtigstes Thema. Also wir haben vielleicht noch mal schnell den Bogen gemacht. Wir haben im Einkauf angefangen zu digitalisieren, den Prozess. Das heißt, wir haben 3 Millionen lieferbare Artikel und für die Artikel, die wir regelmäßig kaufen, wissen wir die Wiederbeschaffungszeit. Das heißt, wir pflegen jede Auftragsbestätigung von unserem Lieferanten, wir pflegen jede Änderung und Ähnliches. Und um diese Wiederbeschaffungszeit noch besser zu berechnen, haben wir zum Beispiel auch einen eigenen Machine Learning-Algorithmus. Also es ist kein KI, sondern ein klassisches Machine Learning, wo wir externe Daten mit berücksichtigen. So, das heißt, auf der Supply-Seite, also die Versorgerseite, weiß ich sehr gut, was Stand ist. Und was wir jetzt eben gemacht haben, wir haben das kombiniert mit dem Verbrauchsverhalten unserer Kunden und vom Markt und von allen. Wir haben sehr viele Rahmenaufträge. Das heißt, ein Kunde will 100.000 Stück von dem Produkt, aber immer so und so viel pro Woche geliefert. Mhm. So, und die Daten haben wir und das haben wir zusammengebracht und haben jetzt eine Software gebaut, die heißt Never Out of Stock oder also ich nenne sie Supply-Chain.Party, da erkläre ich die auch. Mhm. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, ein Kunde muss nichts anderes machen, außer regelmäßig bei uns kaufen. Und ich kann dann ausrechnen, für dieses Produkt unter Berücksichtigung von allen offenen Bestellungen, von allem, was wir an Daten haben, dieses Produkt ist in 9 Monaten, geht der Bestand aus. Da werden wir keine Verfügbarkeit haben. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir ein internes Tool gebaut haben, ein CRM, wo das dann automatisiert Aufgaben berechnet, wo wirklich drinsteht, also liebe Franzi, ruft den Kunden XY an, der kauft diesen Artikel, der kauft übrigens ein bisschen mehr, als er uns zur Planung angegeben hat, und der geht in 9 Monaten aus. Was sollen wir heute machen? Und das ist das ist die beste Dienstleistung, die wir überhaupt gebaut haben, weil wenn du dann oder wenn dein Kunde bei dir in 9 Monaten anruft und sagt, ich brauche jetzt was, dann ist jede Lösung teuer. Hm. Dann musst du Luftfracht, dann musst du zurückkaufen, dann musst du bei anderen Händlern kaufen. Aber heute haben wir noch 9 Monate Zeit, das Problem zu lösen. Da kann man sagen, wir können eine Bestellung erhöhen, wir versuchen Alternativen zu finden und Ähnliches. Und deswegen, das ist aus meiner Sicht eben von Ende zu Ende gedacht. Wirklich, es ist eine super Dienstleistung und die Kunden, wir wenden das für alle Kunden an, ohne zu fragen, weil wir es im Hintergrund machen und das Feedback ist sehr gut, das wir da bekommen. Natürlich, ich sage mal, wenn irgendwo sich ein Containerschiff dreht, das kann meine Software nicht vorhersehen, aber im Durchschnitt haben wir eine sehr hohe Verfügbarkeit und das ist aus meiner Sicht super Dienstleistung und das hat auch die Jury da überzeugt und bei uns ist es halt eben die Kombination, glaube ich, schon gewesen, weil wir halt das auch alles wirklich selber entwickelt haben und nicht irgendwie ein externes Tool eingesetzt haben, sondern das ist alles made by Ludwig Meister.
Stark. Wenn ihr mehr zu dem Thema und auch zu Max hören wollt, Max hat übrigens auch seinen eigenen Podcast und das schon seit 2018, nämlich Max und die Supply Chain Helden, wo er auch regelmäßig mit Experten, ich weiß nicht, Expertinnen auch?
Ja, aber noch zu wenig, aber gerne immer.
Mit ExpertInnen aus der Branche und auch aus Technologie-ExpertInnen und so weiter und so weiter. Hört da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Wir haben jetzt schon über Tools gesprochen und KI so ein bisschen angeteasert. Du hast gesagt, was bei euch nicht mit KI läuft, gibt es Dinge, die mit KI bei euch laufen und was machen die besser?
Tatsächlich ist es so, dass das Thema KI eigentlich das erste Thema ist, wo ich nicht mehr up to date bin, was bei uns alles passiert. Ich habe letzte Woche habe ich aus dem Marketing gehört, was wir da alles machen, und da war ich ziemlich baff. Also von automatisiert Webseiten übersetzen bis hin zu, wie heißt das, Barrierefreiheit sicherstellen, cross-checken lassen. Wir lassen Stammdaten optimieren, Langtexte, Kategorien vergleichen. Also da passiert wirklich sehr, sehr viel. Wir nutzen auch KI in der Logistik, also für das ganze Thema, wie bringt man dem Roboter das Sehen bei, ja, dass er einfach ein Verständnis dafür hat, was er vor sich sieht. Also dementsprechend, da passiert es wirklich super viel. Ich persönlich nutze es jeden Tag, also unterschiedlichste Anwendungen. Was ich mir jetzt so mittelfristig schon noch vorstellen kann, was ich gerne hätte, ist, dass wir praktisch den aktuellen Status von einem Kunden über einen LLM einfach in einem Satz beschreiben lassen, und immer wenn ich eine E-Mail kriege, schreiben wir das oben drüber zum Beispiel. Hm. Also 3 Reklamationen offen und Umsatz rückläufig. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hm. Aber da haben wir jetzt noch keine OKR-Sets oder keine Projekte dazu geplant.
Ich muss gerade lachen, weil du mir schon wieder die nächste Brücke gebaut hast. Ich wollte nämlich auf jeden Fall mit dir auf das OKR-Thema zu sprechen kommen. Jetzt habe ich aber kurz den Faden verloren. Sorry, ich habe mich gleich wieder gefangen. Was ich nämlich auch noch fragen wollte, ist das Thema KI. Das klang jetzt sehr Marketing-UX-lastig, was ja überhaupt nicht schlimm ist, im Gegenteil. Habt ihr dort neue Leute eingestellt, die sich damit auskennen, oder habt ihr euch da selbst geschult?
Ich würde sagen, größtenteils selbst geschult, aber also das ist auch, glaube ich, eine Mindset-Sache. Also als ChatGPT rauskam, dann habe ich so Fragen gestellt wie, wie heißt der Logistikleiter bei Game of Thrones? Weil ich halt da so für meine Kollegen so Blödsinns Visitenkarten gemacht habe. Ja? Okay. Und das ist dann der Meister, Lord of Ships oder irgendwie sowas. Und mein Leiter E-Commerce Marketing, der Albert, kam dann zu mir und hat gesagt, ja, aber wir können doch damit die Kategorisierung unseres Webshops optimieren. Und schau dir das kann man auch fragen. Und das war für mich augenöffnend. Also weil ich habe das nicht verstanden. Deswegen war das. Ich schaue mir da sehr viele Videos an, versuche mich da auch weiterzubilden. Aber da glaube ich, gibt es Menschen, die haben ein besseres Gefühl da dafür und sehen da eher das Potenzial. Mhm. Im Moment viel Marketing, aber in der IT entwickeln wir tatsächlich auch schon relativ viel. Und also ich glaube, dass das schon heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Weil es super effizient ist und mega spannend. Also wir haben eine eigene Software gebaut, wo wir PDFs in Aufträge umwandeln, und das funktioniert wirklich gut. Also.
Ja, sehr cool. Dann lass jetzt mal schnell noch zu den OKRs kommen. Ihr habt OKRs eingeführt. Wann habt ihr das gemacht und wie bist du dazu gekommen? Ich denke, ich gehe mal jetzt schwer davon aus, dass du das initiiert hast.
Ich habe mitgeholfen. Also wir haben angefangen 2019. Da haben wir bei uns eine Bestandsaufnahme gemacht und wir hatten, ich glaube, irgendwie 200 offene Projekte. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, wir haben viele nicht abgeschlossen. Und das hat auch für Frust bei den Kolleginnen und Kollegen geführt, weil viele Sachen sind liegen geblieben und das war irgendwie suboptimal. Und dann da hinten siehst du jede Menge Bücher und dann habe ich gelesen Scale Up, Traction und wie sie alle heißen. Ja, dann habe ich die Bücher da gelesen und habe mir gedacht, wir brauchen irgendwie so ein Operating System. Und hatte mich dann da eigentlich auch schon festgelegt, und dann kam aber der Stefan, von meinem IT-Leiter und meine Schwester, und haben gesagt, du, wir haben hier einen Vortrag zu OKR gehört, also Objectives and Key Results, und dann fand ich das super interessant und habe bin dann da auch eingetaucht, und dann haben wir aber als Geschäftsleitung zusammen gesagt, das machen wir, das Firma ein, und das war 2019, waren wir relativ früh dran, aus meiner Sicht auch. Und das war ziemlich bumpy, also das war echt nicht einfach. Also das war wirklich schwierig. Aber heute, ich möchte das nicht mehr missen. Also muss ich ganz klar sagen, eigentlich ist es wurscht, ob das jetzt OKRs oder wie das heißt, aber dass du mit konkreten Zielen arbeitest, Ressourcen planst und hier viel strategischer vorgehst und auch so einen Modus hast, wie du strategische Initiativen eben ins Tagesgeschäft übersetzen kannst, aber auf der anderen Seite auch von bottom up, also von unten, von den Kollegen Feedback mitnehmen kannst und wie man das zusammenbringt. Also das ist heute ist für mich immer Management-Workshop, OKR ist wichtigster Termin im Quartal. Also.
Alles klar. Du hast schon gesagt, das war ziemlich bumpy, also es war ziemlich holprig. Was war denn so mit der größte Stein auf der Straße Richtung OKR?
Also einmal natürlich, ich musste lernen, dass meine Projekte genauso abgelehnt werden können. Also ich habe immer so wahnsinnig tolle Ideen und so, und dann komme ich da rein und dann haben halt da die Kollegen gesagt, das ist eine gute Idee, aber ist falscher Zeitpunkt und zu wenig Impact. Ja? Mhm. Also das heißt, auch für die Führungskräfte bedeutet das eine Veränderung. Dann ist es alles transparent. Also ich habe letztes Jahr einmal ein OKR-Set gehabt mit 5 Key Results, wo ich kein einziges geschafft habe. Und dann steht das halt bei uns im Intranet 5-mal eine rote Ampel bei meinem Namen. Und das ist natürlich schon ziemlich unangenehm. Das heißt Transparenz. Und ich glaube, das Thema Kommunikation innerhalb des jeweiligen Unternehmensbereichs wird umso wichtiger, weil desto besser du abgesprochen bist mit deinen Leuten, also wir haben jetzt den Matthias bei uns in der Logistik unten getroffen, wenn der in den OKR-Workshop reingehen würde und der hat mit seinen Leuten nicht gesprochen und der kommt zurück mit einem OKR-Set, wo dann alle sagen, aber Entschuldigung, Matthias, das ist nicht unser größtes Problem gerade, der kriegt es nie umgesetzt. Hm. Dann rennst du wie gegen so eine Wand. Und deswegen diese drei Bereiche, glaube ich, wurden ziemlich schonungslos offengelegt. Und dann haben wir da wirklich dranbleiben müssen. Aber umso, sag ich mal, lohnenswerter ist es dann. Ja.
Aus eigener Erfahrung, wie schwer bzw. wie leicht fällt es euch, euch an dieses Methodenset und an die Art und Weise, wie man zum Beispiel ein Objective, also das große Ziel und auch die Key Results, wie komme ich dahin, formulieren sollte? Also wir machen das auch und wir machen jetzt auch eine Weile. Es hat eine Zeit gebraucht, bis man irgendwie in diesen, das muss ich jetzt so und so formulieren, damit es konkret ist, damit es messbar ist und so weiter. Wie war das bei euch?
Also wir haben am Anfang viel zu viel Zeit damit verbracht, dass es messbar ist. Mhm. Heute, also vielleicht muss man dazu nochmal den Bogen machen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, wie man Ziele formulieren kann. Das eine ist input-orientiert. Mhm. Also ich rufe jeden Tag 10 Neukunden an und erhoffe mir so und so viel Umsatz. Mhm. Oder ich kann es sozusagen output-orientiert machen und kann sagen, ich will 1 Million Euro mit Neukunden machen. Und das hat relativ lang gedauert, bis wir verstanden haben, in welchen Projekten ist es mega wichtig, eher so Tasklistenmäßig, also 10 Outbound-Calls zu machen, zu nehmen. Und bei welchen ist es aber wichtig, eher das Ziel zu beschreiben, um dann dem Team die Kreativität zu ermöglichen, den besten Weg dahin zu finden. Ja. Und das war, die Diskussion haben wir heute immer noch. Ja? Mhm. Da gibt es auch, für manche ist es eher mit dem Input besser, für andere eher mit dem Output. Das kann man nicht allgemein sagen, aber das war ein Riesenthema. Und grundsätzlich, also meine OKR-Sets hören sich oft noch nach Meilensteinen an und bauen aufeinander auf. Das versuchen wir zu vermeiden. Aber unter uns gesagt, auch wenn das nicht optimal läuft, ist es trotzdem noch so viel besser als das, was wir davor gemacht haben, dass das aus meiner Sicht überhaupt kein Grund ist, das nicht zu machen. Ja.
Ja, ich wollte dich nämlich auch als nächstes fragen, warum du das anderen Unternehmen nur empfehlen kannst, aber das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Was ist denn der größte Benefit fürs Vorteil fürs Tagesgeschäft bei euch durch die OKR-Methode?
Also eine Sache ist die, wir haben das Tagesgeschäft lassen wir bewusst raus aus OKR, also auch wenn wir da sozusagen auf dem OKR Black Belt Kurs gesteinigt werden, aber das hat für uns, also ja, aber wenn die OKR-Checker, die sagen alle, das muss da unbedingt rein und so, aber wir haben einfach gesagt, wir reduzieren die Anzahl der verfügbaren Tage für Projekte. Mhm. Also sagen wir mal, IT hat 250 Entwicklertage, wir stellen dann aber nur 120 zur Verfügung, weil das andere ist Tagesgeschäft. Okay. Und das hilft. Und das andere ist ganz klar, dass sozusagen, ich darf es gleich draufhauen, das Alignment, also die Ausrichtung der Ziele. Und das ist total gut, weil man an unterschiedlichen Stellen in die gleiche Richtung zieht. Und deswegen geht auch was vorwärts. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das im Alltag, kann das sehr befruchtend sein und das macht auch mehr Spaß. Aber wir haben das auch schon gehabt, dass die IT-Abteilung die Hand gehoben hat und eine weiße Fahne gehisst und hat gesagt, im nächsten Trimester, also wir machen 4 Monate, wir können nichts Neues machen. Wir sind am Absaufen, wir schaffen das gerade nicht. Okay, und dann ist eben das Coole, dann musst du halt die Projekte umplanen. Das heißt ja nicht, dass du das alles nicht machen kannst. Mhm. Ja, also du musst halt, dann wird aus einem reinen Entwicklungsprojekt vielleicht eher mal erst ein Marketingprojekt, weil ich die Kunden befragen will, was ist denn deren Wunsch? Und dadurch ändert sich der Blickwinkel und das ist, glaube ich, sehr positiv.
Ja. Ja, ich musste gar nicht draufhauen, weil du hast es ja gleich selbst erklärt.
Ja, I do my best.
Vielen Dank. Würdest du also sagen, dass es schon auch wirklich okay ist, diese vorgelegten Glaubenssätze eines perfekten OKRs so anzupassen, dass man selbst gut damit klarkommt?
Genau, also ich würde es wieder so machen. Wir haben ein Jahr lang alles mit der absoluten Standardmethode gemacht. Also da gab es so einen T3N-Guide, mhm. den habe ich sehr genau durchgelesen und wir hatten keine externe Beratung. 2019 war bei uns eine tolle Automobilkrise, war ein schlechtes Jahr. Und wir haben ein Jahr lang wirklich by the book. Das würde ich heute auch wieder so machen. Und dann haben wir es angefangen, ein bisschen anzupassen. Also wir haben nicht gesagt, wir sind so besonders und für uns muss alles anders sein, sondern wir haben erstmal wirklich geschaut, was funktioniert und ja. was funktioniert nicht. Ja. Und das würde ich auch wieder so machen, aber heute, mir ist das vollkommen wurscht. Also wichtig ist, dass das für uns funktioniert. Und wenn wir, ich war schon nervös, als wir zum Beispiel mal gesagt haben, wir pausieren die IT-Entwicklung für 4 Monate, neue Sachen. Wie fangen wir dann wieder an? Haben wir dann eine noch größere Welle, die wir vor uns herschieben? Das ist uns aber gut gelungen und dann bin ich da im Nachhinein auch stolz drauf, dass wir uns das getraut haben, auszuprobieren. Aber also anfangen wirklich nach dem Regelwerk und dann nach 1,5 Jahren anpassen. Und dann muss man halt ein bisschen sich unterhalten, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht.
Ja, cool. Was habt ihr so in den nächsten Jahren noch vor, sagen wir mal so in den nächsten 2, 3 Jahren so als nächstes?
Also aktuell arbeiten wir intensiv an einer neuen Vertriebsstrategie, wir haben schon vor Jahren begonnen, also wo wir uns sozusagen kundenorientiert aufgestellt haben. Und das, glaube ich, der Erfolg hat uns da recht gegeben. Die Entwicklung war sehr positiv. Und da wollen wir jetzt uns nochmal eine Stufe weiter fokussieren. Und das wird mit Sicherheit, sage ich mal, der Hauptfokus sein für uns. Ansonsten haben wir hier am Standort auch einen Ausbau geplant, um die Logistik zu erweitern. Da ist es aber so, warten wir jetzt mal auf die Baugenehmigung. Das ist keine Ahnung, wie lange das dauert. Und dann bewerten wir die Lage und schauen, wie es nach vorne hin weitergeht. Insgesamt muss man natürlich sagen, unsere Branche ist letztes Jahr geschrumpft. Wir waren, glaube ich, mit -4% sogar noch ziemlich gut unterwegs. Aber also die Zeiten sind jetzt aktuell nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Also das ist schon ziemlich toughes Business, würde ich mal sagen.
Spannend. Was würdest du denn jetzt, wenn du einen Satz mitgeben könntest für BranchenkollegInnen, so aus deinen auch Top-Erfahrungen, aber auch aus deinen Flop-Erfahrungen, welcher Satz wäre das?
Auf jeden Fall geh neugierig oder schau neugierig in die Welt und guck, welche Firmen machen Themen anders und besser und wo kann man was lernen. Und wirklich wurscht, ob B2C, B2B, das gilt für alle. Man kann gerade von Firmen und von Menschen, die Sachen anders machen, sehr viel lernen. Man muss halt nur offen sein da dafür. Und das wäre meine Empfehlung Nummer 1. Und vielleicht ein Malkurs. Also wenn ich jetzt hier meine... mein Flow with the Music Malkunst sehe. Ja.
Alles gut, ich kann schon mal spoilern. Am Ende des Jahres wird es eine Ausstellung geben von allen Sketch the Sounds unserer Gäste und vielleicht werden die Bilder auch versteigert. Also wir gucken mal, was da draus wird.
Ja, hervorragend.
Ja, lieber Max, ich hätte tatsächlich noch 1, 2, 3 Fragen, aber wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten und deswegen sage ich an der Stelle ganz lieben Dank, dass wir zu Gast sein durften heute bei euch und bei dir und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, super. Vielen Dank für euren Besuch und ich hoffe, es war ein bisschen was dabei.
Auf jeden Fall.
Retrospektive.
Was haben wir heute gehört, beziehungsweise was habt ihr gesehen, wenn ihr den Videopodcast schaut? Max Meister ist nicht nur Geschäftsführer in der 3. Generation gemeinsam mit seiner Schwester, sondern er ist auch ein echter Macher. Und das ist kein Gelaber von Franzi Kunz. Er hat auf jeden Fall heute im Gespräch und wenn ihr ihm bei seinem eigenen Podcast zuhören werdet und ihm auf LinkedIn folgt, Max ist wirklich ein echter Macher und das nicht erst seit heute, sondern schon seit einer ganzen Weile. Max ist offen für Innovation und er hat uns auch gesagt, was das eigentliche Erfolgsrezept von Ludwig Meister ist, nämlich das Offensein für neue Dinge, das neugierig bleiben und gucken, wie machen das die anderen und in den Austausch zu gehen mit Menschen. Bleibt im Austausch, redet miteinander mit euren Mitarbeitenden, geht auf Konferenzen, seid auf Social Media aktiv und vor allem hört unseren Podcast, hört Max Podcast, die Supply Chain Helden und seid beim nächsten Mal wieder dabei auf dem Kanal eurer Wahl. Lasst uns gerne ein Like da, kommentiert, wenn ihr noch Fragen an Max oder an mich habt und ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Dank geht raus an Christian Krötsch, Charlotte Wilfert, Samuel Stürzner, Markus Schlefugt und Maxi Ciasto.